Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Wiener Städtischen Versicherungsverein.
Passagen. Holz gilt als Hoffnungsträger für das klimafreundliche Bauen der Zukunft. Derzeit verursacht die Baubranche fast 40% der weltweiten Treibhausgase. Würde sie mehr auf Holz setzen, könnte sie vom Problem zur Lösung werden. Denn Bäume binden Kohlenstoff, der wiederum im Holzbau langfristig gespeichert werden kann. Am Mikrofon der Passagen begrüßt sie Matthias Heiden. Warum wird hierzulande noch selten mit biologischen Materialien gebaut? Wie sieht es mit Baukosten und Brandschutz aus? Und liefern unsere Wälder überhaupt genug Rohstoff, um einen steigenden Bedarf zu decken? Um diese Fragen zu klären, bat Juliane Nagiller zur Diskussion in den Wiener Ringturm.
Herzlich willkommen und einen schönen Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit meinen Gästen und mit mir hier im Wiener Ringturm bei bester Aussicht, muss man wirklich sagen, über den Holzbau und seine Klimawirkung zu diskutieren. Ein Kubikmeter Holz bindet eine Tonne CO2 und im Umkehrschluss, wie ich gerade auch gelernt habe, eine Tonne Stahlbeton produziert eine Tonne CO2. Mit dieser Faustregel wird gerne für den Holzbau geworben. Wir können also Häuser aus Holz bauen und damit das Klima retten. Das klingt natürlich großartig, nach einer großartigen Klimalösung. Die hat aber auch ein paar Haken. Wir brauchen natürlich dafür eine nachhaltige Holzwirtschaft. Wir brauchen lange Nutzungszyklen und wir brauchen Wiederverwendung. Und wir brauchen ehrliche Bilanzen. Und genau über diese Haken und wie wir vielleicht auch damit umgehen können, darüber wollen wir heute sprechen. Begrüßen Sie mit mir Professor Hans-Joachim Schellenhuber. Er ist Klimaforscher und Direktor des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse in Luxemburg. Er hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gegründet. Er ist Initiator von Bauhaus der Erde und engagiert im Umfeld des New European Bauhauses. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und Architekt Markus Zilker, er ist Mitbegründer von 1:1 Architektur. Er ist Pionier des gemeinschaftlichen Bauens in Wien. Vielleicht kennen Sie das Gleis 21 hinterm Hauptbahnhof. Das ist eines seiner Projekte oder die Hauswirtschaft im Nordbahnviertel. Sie können sie dann auch alle hier anschauen, die Projekte im Anschluss. Im Rahmen der Initiative Habitat 2030 treibt er klimaneutrales Bauen voran. Herzlich willkommen. Ja, beginnen wir mal mit dem Status quo. Wo befinden wir uns im Holzbau? Wenn man auf der Seite von der ProHolzis, von der Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft, dann findet man dort die Zahl, dass rund ein Viertel des Bauaufkommens im Gebäudebereich in Österreich bereits aus Holz sei. Ein Viertel, das klingt nach sehr viel. Man muss natürlich einräumen, wenn man sagt aus Holz, dann heißt das, mehr als die Hälfte der tragenden Konstruktion ist aus Holz. Es klingt aber alles schon mal recht gut. Herr Zicke, da würde mich Ihre Sicht aus der Praxis interessieren. Befinden wir uns im Holzboom? Es klingt, als würden wir in Österreich massiv auf Holz setzen. Sehen Sie das auch so?
Nein, sehe ich nicht so, weil wir da relativ stark auch kleine Baustellen betrachten oder kleine Bauvorhaben wie Zubauten oder Umbauten an Einfamilienhäusern. Und gerade dort, wo es wirklich in die Masse geht, in die großvolumigen Bauten, ist Holz schwer unterrepräsentiert oder alle nachwachsenden Rohstoffe, nicht nur Holz. Und zum Beispiel im Wohnbau sprechen wir aktuell über 3-4% der Nutzflächen, die in konstruktiver Holzbauweise realisiert werden. Also dem würde ich nicht zustimmen, dass wir in einem Boom drinnen sind. Ja, diese Art zu bauen mit Holz, aber auch mit anderen nachwachsenden Rohstoffen nimmt zu, aber viel zu langsam.
Ja, die Baubranche ist global für 40% der Emissionen verantwortlich. Sie, Herr Schellenhuber, haben das Bauwesen in einem Artikel vor ein paar Jahren schon in der FAZ mal als den Elefanten im Klimaraum bezeichnet. Wie steht es denn um den Elefanten? Ist der sichtbarer geworden? Ist er vielleicht auch kleiner geworden seither?
Ja, kleiner ist er nicht geworden, ganz im Gegenteil. Wir dürfen ja nicht jetzt von Österreich oder Mitteleuropa oder Europa generell ausgehen, sondern weltweit wird ja unglaublich zugebaut. Hier reden wir ja gerne über, wie man im Bestand möglichst nachhaltig wirtschaften, wie man reparieren, renovieren und dergleichen, was alles sinnvoll ist. Aber wenn Sie auf Afrika schauen, auf Südostasien, auf Lateinamerika, das sind tatsächlich, wenn man das überschlagsmäßig rechnet, 80% der künftigen Gebäude und Siedlungen noch nicht errichtet. Afrika wird wahrscheinlich in den nächsten 30, 40 Jahren noch mal 2 Milliarden Menschen dazu bekommen. Das muss man sich vorstellen. Und wenn wir nicht zynischerweise annehmen, dass die in Slums irgendwie vegetieren werden, sondern einigermaßen menschenwürdig untergebracht werden, dann ist die jetzige Planung Stahlbeton, natürlich. Und so wird der Elefant noch größer. Und je größer eine Dummheit ist, desto unsichtbarer wird sie. So hat es jedenfalls Bertolt Brecht mal formuliert. Warum erkennt man eine Dummheit nicht, weil sie so groß geworden ist, dass sie den ganzen Raum ausfüllt? Und das ist genau der Bauelefant. Also er wird noch größer werden, es sei denn, und das ist natürlich die fantastische Möglichkeit, die wir haben, der Bauelefant wandelt sich stofflich sozusagen und wird ein Elefant, der aus nachwachsenden Rohstoffen sich nährt. Und dann wird er plötzlich zu einem Nutztier. Im Augenblick ist der Bauelefant im Klimaladen die größte Gefahr für das Weltklima, mit großem Abstand, weil Sie haben die 40% erwähnt. Wir streiten uns ja alle heftig über Flugverkehr. Darf man noch fliegen? Schon gar nicht in den Urlaub, wie auch immer. Aber der globale Flugverkehr macht maximal 3% der Treibhausgasemissionen aus. Und hier reden wir von 40%. Und diese 40% sind tatsächlich viele Jahrzehnte überhaupt nicht diskutiert worden. Ich kann mich erinnern, bei der Europäischen Kommission haben wir immer wieder Gespräche natürlich zu Klimastrategien gehabt, dann auch mit Architekten, mit Stadtplanern. Und das einzige Thema, was die akzeptiert hatten, war Energieeffizienz, wie wir die Fassaden am besten dämmen können mit chemischen Sonderstoffen und so weiter, die man gar nicht entsorgen kann. Das war das einzige Thema. Aber über die Materialität wurde nicht gesprochen grundsätzlich. Und es ist für mich selbst ein Rätsel, wie wir sozusagen jetzt 4 Jahrzehnte lang über die Energiewende reden konnten. Völlig zu Recht. Wir sind auf dem Weg, vor allem bei der Stromerzeugung, aus Sonne, Wind, Erdwärme sozusagen unsere Quellen zu beziehen. Aber die Materialwende, die wurde nie ernsthaft diskutiert. Und wenn ich über Material rede, muss ich über das Bauen reden. Übrigens nicht nur über den Wohnungs- und Gewerbebau, sondern auch über Infrastruktur. Selbst wenn ich alle Gebäude in Österreich jetzt aus Holz oder Schilf oder von mir aus auch Bambus errichten würde, wenn ich weiterhin Millionen Tonnen in Dämme und Gleisträger und so weiter und vor allem in den Straßenbau gießen würde, dann würden wir alles wieder kaputt machen, was wir im Gebäudebereich besser machen können. Das heißt, ich brauche neben der Energiewende, die wirklich auf einem großartigen Weg ist, brauche ich die globale Materialwende, nicht? Und diese, ich nenne es manchmal die dunkle Seite des Nachhaltigkeitsmondes, immer abgewandt von uns, die Materialseite, die muss ich endlich mit in die Rechnung einbeziehen. Und das ist das, was wir versuchen, aus der Praxis und ich aus der Wissenschaft voranzubringen. Insofern ist es schön, dass wir das über den Ö1 jetzt verbreiten dürfen heute Abend.
Bleiben wir kurz bei diesem systemischen Blick. Eine Ihrer Arbeiten, also ein Artikel, der am häufigsten zitiert wurde, also ich glaube auf 10. Platz Ihrer Forschungsarbeiten liegt er, heißt Buildings as a Global Carbon Sink, also Gebäude, die als Kohlenstoffsenke dienen können. Und da vielleicht als Hintergrund, man geht aus der Forschungswissenschaft sieht einfach mittlerweile davon aus, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir die 1,5-Grad-Grenze erreichen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass wir einen sogenannten Overshoot haben. Das heißt, wir haben 1,5, 2, 3 Grad Erwärmung vielleicht sogar und dass wir diesen Overshoot dann wieder einfangen müssen. Das heißt, wir haben zu viele Emissionen, die wir dann wieder binden müssen und damit könnten wir das Klima wieder ein bisschen einfangen. Und da argumentieren Sie, dass eben die gebaute Umwelt so ein wichtiger Hebel ist. Sie reden von einer Waldbaupumpe. Können Sie da uns kurz erklären, wie würde diese Waldbaupumpe funktionieren? Welche Klimawirkung könnte sie denn auch entfalten?
Ja, ich muss die historischen Emissionen wieder kompensieren, indem ich aktiv CO2 aus der Atmosphäre extrahiere. Und dafür hat die Evolution eine wunderbare Erfindung gemacht vor 3 Milliarden Jahren. Die heißt Photosynthese. Und das ist wirklich die größte aller Erfindungen, weil die Photosynthese nimmt Sonnenlicht, Wasser, bisschen Nährstoffe und CO2 und daraus produziert sie Zucker, was die Grundlage für alle Biomasse ist, und Sauerstoff. Also geht es jetzt darum, erstens mehr Photosynthese zu betreiben auf der Welt. Da ist dann gleich die Frage, woher kommt das ganze Holz? Das bedeutet zum Beispiel, degradierte Flächen, Wüstenflächen wieder aufzuforsten, was viele Vorteile hätte. Und zweitens, diese Photosynthese möglichst langfristig zu nutzen. Also es geht vor allem darum, dass sie nicht einfach einen Baum pflanzen und nach 20 Jahren fällen und verbrennen, also Pellets, was auch immer das ist, sondern möglichst in ein langlebiges Produkt umwandeln. Das heißt, wenn wir reden von Gebäuden als Kohlenstoffsenke, dann reden wir von einer Nutzungsdauer von mindestens 200 Jahren. Und das hört sich jetzt so ein bisschen verrückt an, aber ich bin selbst geboren, nicht in einem Krankenhaus, sondern in einem Holzhaus in der Grafschaft Ortenburg in Niederbayern. Es war das erste öffentliche Schulhaus Bayerns und ist 1563 errichtet worden und das Haus wird noch 500 Jahre stehen. Das heißt, es ist absolut möglich, unsere Vorfahren waren in der Lage, aus Holz, aus Lehm, aus Hanf, ein paar Dämmstoffen, Gebäude zu errichten, die ein Jahrtausend halten können, ne? Ohne ihre Funktion zu verlieren. Und das ist uns völlig verloren gegangen. Ne? Seit dem Zweiten Weltkrieg denken wir, ein Haus wird schnell hochgezogen mit viel Lärm und Schmutz und Gift und nach 40 Jahren wird es abgerissen. Warum eigentlich?
Und von welcher Größenordnung sprechen wir? Also wie viele Gebäude müssen wir aus Holz bauen, damit wir diese Waldbaupumpe anschmeißen können?
Bevor ich den Praktiker jetzt, der schon ganz unruhig wird, reden lasse. Also ich gebe Ihnen auch ganz überschlagsmäßig die Größenordnung. Also um das Klima wieder zu reparieren, wirklich, und das wird etwa 200 Jahre dauern, weil seit 200 Jahren versuchen wir es zu ruinieren durch unsere Emissionen, brauchen wir überschlagsmäßig ungefähr 500 Milliarden zusätzlicher Bäume. Die wir aber relativ leicht auf diesen degradierten Flächen anpflanzen könnten und ungefähr 2 Milliarden Einfamilienhäuser aus Holz und Hanf und Bambus. Oder natürlich, wenn Sie Geschossbau haben, dann haben Sie ja gleich die Masse von 100 Einfamilienhäusern. Das heißt, wir müssen aber in dieser Größenordnung tatsächlich bauen. Aber wenn wir jetzt noch all die Gebäude und Infrastruktur betrachten, die eben etwa im globalen Süden noch errichtet werden, in der Planung sind, dann haben sie etwa diese Größenordnung. Das heißt, dort wird entschieden, ob wir das Klima endgültig ruinieren oder ob wir den größten Klimasünder, nämlich das Bauwesen, in einen Klimaheiligen verwandeln.
Herr Zicker, wie schätzen Sie diese Vision einer Waldbaupumpe ein? Gebäude, die 200 Jahre Nutzungsdauer haben, auch die schiere Anzahl der Gebäude. Wie realistisch ist das aus Ihrer Sicht?
Ich gehe vielleicht am Anfang gar noch nicht auf den Realismus ein, sondern auf die Kraft dieser Erzählung. Wir Menschen sind Wesen, die ganz stark über Erzählungen und Geschichten funktionieren und auch unsere Motivation daraus ziehen. Und für mich ist tatsächlich die Erzählung, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern im positiven Sinn, diese Erzählung, die John Schellenhuber uns allen anbietet, ich würde sagen, die einzige Erzählung, die in dem Kontext wirklich glaube, die groß genug ist, einen relevanten Unterschied noch zu machen und gleichzeitig, auch wenn die Zahlen schier unmachbar erscheinen und gleichzeitig trotzdem machbar genug ist. Also für mich ist das die einzige Erzählung, die Waldbaupumpe, der ich im großen Stil irgendwas abgewinnen kann. Wie realistisch ist das, wenn wir so weitermachen wie jetzt, erscheint mir das extrem unrealistisch, diese Größenordnung auch nur ansatzweise zu erreichen. Also wir sind in allem, was wir diesbezüglich tun, too little, too late. Und trotzdem möchte ich einen Beitrag dazu leisten, ganz konkret Teile dieser Erzählung umzusetzen.
Darf ich nochmal reingrätschen? Weil wenn wir über Realismus reden, ne, das können wir gerne tun und es ist schwer genug, nur einen Teil dieser Vision umzusetzen. Aber das Verrückte ist, dass in der Klimadebatte, wenn man anerkennt, dass wir also über die Pariser Klimalinien hinausschießen, dass die Debatte im öffentlichen Raum dann über völlig unrealistische Dinge geführt wird, sogenanntes Geoengineering, also die Vorstellung, dass ich direkt mit chemischen, physikalischen Methoden CO2 aus der Luft filtere, nicht? Dafür muss ich dann ganze Gebirge kleinmalen und über die Landschaft verstreuen oder ins Meer schütten oder wie auch immer. Diese völlig verrückten Vorstellungen, die werden wirklich ernsthaft diskutiert. Ich habe mir die alle angeschaut, die sind seit 20 Jahren irgendwie im Raum und sie kommen immer wieder zum Ergebnis, dass die Entfernung einer Tonne CO2 ungefähr $1,000 kosten würde. Also wir reden von völlig unverhältnismäßigen Kosten, aber das ist hartnäckig und so wird immer argumentiert, wenn denn alles andere versagt, dann machen wir eben Geoengineering, also Pie in the Sky sozusagen. Und das ist das Verrückte, wenn wir, Markus Zilker, ich, andere, kommen mit einer Erzählung, die extrem ehrgeizig ist, aber im Prinzip realistisch und durchführbar, dann wird man eben sofort in die Ecke der Traumtänzer geschoben. Wenn man aber mit was völlig Abstrusen kommt, dann geht man in der Politik durch. Ja?
Da kretsche ich jetzt auch hinein. Nämlich vielleicht eine der Schwächen dieser Erzählung oder dieser Waldbaupumpe ist, dass sie fast zu einfach ist. Also dass sie keine, was Gott was, für großartigen neuen Technologien und die größten Erfindungen und Heldengeschichten und Heldinnengeschichten der Menschheit erfordert, sondern fast zu einfach, um ihnen glauben zu können, dass das ein Weg ist. Also vielleicht ist das eine große Schwäche.
Ja, naturbasierte Lösungen haben kein Preisschild sozusagen.
Ja, genau. Aber da würde ich eben sofort auch noch ergänzen, weil wir hatten gestern eine große Veranstaltung in Berlin, auch mit dem deutschen Bundesumweltminister, genau zu diesem Thema. Und da haben wir eben verschiedene Aspekte angesprochen. Also erstens, ich habe es vorhin betont, die Photosynthese ist eine absolut geniale Erfindung. Die hat aber nicht der Mensch vollbracht, sondern die Natur. Ist auch okay, würde ich sagen. Und zweitens, in der Holzbaubranche sind eigentlich fortgeschrittene Technologien unheimlich wichtig. Also sie vorfertigen ja Elemente in der Regel, die dann an der Baustelle zusammen montiert werden. Und da werden ganz oft schon Algorithmen der künstlichen Intelligenz eingesetzt. Also diese Holzbaubranche ist unglaublich innovativ. Das heißt, eigentlich kommt da genau fortgeschrittene Technologie und natürliche Lösung zusammen. Das haben wir bisher auch nicht häufig genug gesagt. Aber dass eine einfache Idee am Schluss vielleicht dann doch tauglich ist, die Welt zu retten, statt irgendeiner verrückten Erzählung, das ist, glaube ich, kein Nachteil.
Jetzt müssen wir uns diese einfache Idee aber doch mal im Detail in der Praxis anschauen. Herr Zilker, Sie machen bei Ihren Projekten Dashboards, so Ökobilanzierungen. Können Sie uns da ein bisschen einen Einblick geben? Also wenn Sie jetzt so ein Gebäude haben, wie viel Klimawirkung erreichen Sie und durch welche Materialien? Also was hilft Ihnen da am meisten weiter in der Praxis?
Ja, also wir analysieren mittlerweile alle Gebäude, die wir planen und dann bauen, eben nach ihren, nicht nach allen Umweltauswirkungen, das wäre ein bisschen zu komplex, sondern vor allem nach ihren Treibhausgasemissionen im Betrieb natürlich auch, aber sozusagen seit einiger Zeit verstärkt in Herstellung und Errichtung, also bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Menschen einziehen in die Gebäude. Und da zeigt sich eigentlich, dass bis zu diesem Zeitpunkt in Herstellung und Errichtung von Gebäuden 50-80% der Emissionen des gesamten Lebenszyklus anfallen. Mhm. Bei neuen Gebäuden. Also jetzt nicht bei einem alten, ungedämmten Gebäude, sondern bei neuen Gebäuden, die energieeffizient errichtet sind, fallen die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Emissionen schon vor der Nutzungsphase an. Das heißt, das ist ein blinder Fleck, auf den wir lange Zeit einfach viel zu wenig hingeschaut haben und noch immer viel zu wenig hinschauen. Genau, und was wir da sehen ist, dass die Wahl der Tragstruktur das alles entscheidende Kriterium ist. Natürlich gibt es auch kleine Stellschrauben, aber die großen Stellschrauben sind, aus welchem Material bestehen Wände, aus welchem Material bestehen Decken, gibt es ein Untergeschoss mit einer Tiefgarage, ja oder nein, vielleicht eine andere ganz große Stellschraube. Und alle anderen Schrauben sind extrem wichtig, extrem relevant, aber viel kleiner in ihren Treibhausgasauswirkungen. Also das ist vielleicht die allerwichtigste Erkenntnis. Das heißt, wenn ich die Tragstruktur nicht angreife, nicht verändere gegenüber einem mineralischen Massivbau und konventionell errichte, dann ist alles andere, was ich tue, gut. Also wenn ich sozusagen irgendwie anderes Dämmmaterial verwende, bei den Fenstern mir etwas überlege, aber versteht vielleicht die Größe der Fragestellung nicht. Weil es nicht um graduelle Änderung geht im einstelligen Prozentbereich, sondern es geht darum, im Sinn dieser Waldbaupumpe die Logik komplett umzudrehen und nicht pro Quadratmeter, sprechen wir in der Neubauproduktion heutzutage über so 400 Kilo CO2-Äquivalente, die durch jeden Quadratmeter Bruttogeschossfläche verursacht werden. Das ist unglaublich viel, das klingt vielleicht wenig, aber wenn man das mit großen Gebäuden multipliziert, kommen sie bei einem Wohnbau, den wir gerade errichtet haben, auf tausende Tonnen, bevor noch irgendwie jemand das nutzt. Und das nicht nur graduell zu verändern und statt diesen tausenden Tonnen halt ein paar Prozent weniger, sondern eben wirklich Richtung einer Netto-Null einmal momentan zu kommen und in weiterer Folge dann eben auch in eine klimapositive Wirkung. Und dort können wir hinkommen, dort können wir jetzt schon hinkommen und wir können sogar in einem leistbaren, wenn auch nicht im ganz billigsten Segment hinkommen, aber in einem leistbaren Segment hinkommen.
Eines Ihrer neueren Projekte wird am Nordwestbahnviertel gebaut, das nennt sich Wiener Luft. Haben Sie da schon Dinge einfließen lassen, wo Sie sagen, das habe ich auch dazugelernt in den letzten Jahren, und hilft es bei der Vergabe von so einem Bauplatz, wenn man mit einem klimaneutralen Projekt daherkommt?
Ich bin jetzt heuer 50 geworden und ich habe das Gefühl, in den letzten 2-3 Jahren mehr gelernt zu haben als in meinem ganzen Leben, also beruflich mehr gelernt zu haben als in meinem ganzen Leben davor. Und ja, wir versuchen jetzt das, was wir in den letzten 2-3 Jahren gelernt haben, schnell auch in neuen Projekten umzusetzen. Konkret in diesem Projekt Wiener Luft, das Sie angesprochen haben, heißt es, einen 7-geschossigen konstruktiven Holzbau zu errichten, der mit Stroh gedämmt werden soll, Gipskarton rausbringt und durch Lehm ersetzt. Also zum einen sozusagen Stoffe einzusetzen, die nachwachsen oder biobasiert sind, und zum anderen eben Stoffe dadurch auch zu ersetzen und zu substituieren, die viele Emissionen verursachen. Vor allem natürlich Stahl und Zement. Ich glaube, in dem Maßstab gibt es in Österreich noch nicht. Also wir wollen da ein Gebäude errichten mit gemeinnützigen Bauträgern, eben gemeinsam im Rahmen des geförderten Wohnbaus in Wien, das eben als Holz, Stroh und Lehm besteht. Außer ein paar anderen Dingen auch noch zugegebenermaßen, aber sozusagen die großen Massen sind diese drei. Und dadurch, und wir haben es in der Ökobilanzierung nicht geglaubt, wirklich unter die Netto-Null kommt. Das heißt, mehr Kohlenstoff einspeichert in diesen Materialien als durch die Produktion dieser Materialien, aber auch anderer Materialien. Natürlich gibt es auch irgendwo an Stahlbeton und andere Dinge entstehen. Das heißt, das ist wirklich eine Kohlenstoffsenke, dieses Gebäude.
Herr Schellnhuber, mit solchen Gebäuden, wie es da errichtet wird, wie in der Luft, kaufen wir uns da nicht Zeit? Denn wenn das Gebäude dann wieder abgerissen wird, das Holz verbrannt wird, dann wird der Kohlenstoff ja wieder frei. Also wie nachhaltig ist denn Ihre Idee?
Ich habe schon die Lebensdauer angesprochen, aber hier geht es sogar noch weiter. Wir stellen uns also vor, ein Haus wird aus Holz errichtet zum Beispiel und ist nach einer bestimmten Zeit baufällig, wie auch immer. Die erste Antwort ist natürlich, naja, dann wird es mit Holz ausgebessert, repariert, renoviert, oder? Vielleicht sogar ein neues Stockwerk draufgesetzt. Der Vorteil von Holz ist ja auch, dass das Gewicht viel geringer ist als von Stahlbeton. Ne? Wenn Sie Holzrahmenbau haben, haben Sie ein Zehntel des Gewichts von Stahlbeton. Das heißt, wenn Sie eine Fläche haben, können Sie im Prinzip 10 Stockwerke draufsetzen, statisch, wo sonst eins draufgesetzt wird. Ne? Aber nehmen wir an, Es würde dann wirklich abgerissen werden. Dann können Sie entweder es weiterverwenden, weil ein guter Eichen, Kastanien, wie auch immer, Balken, der kann natürlich wiederverwendet werden. Stahlbeton können Sie nur schreddern, aber Holz können Sie wieder zerlegen, wenn es vernünftig verleimt wurde oder verdübelt vorher, nicht? Das heißt, es kann beliebig lang fast im Kreislauf geführt werden. Aber wenn es dann wirklich verschwinden soll, dann ersetzen Sie es einfach durch ein anderes Holzhaus. Das heißt, es wird weiter über die Photosynthese CO2 aus der Atmosphäre herausgezogen. Das heißt, dieses riesige Zwischenlager der Gebäude für CO2 bleibt erhalten. Und jetzt können Sie noch was ganz Cooles tun. Sie könnten ja zum Beispiel Biokohle produzieren, ne, aus diesen Gebäuden, statt es einfach zu verbrennen und das in die Böden einbringen. Dann würden Sie sogar in den Böden noch eine zusätzliche Kohlenstoffsenke schaffen. Das heißt, Sie haben einen doppelten Gewinn. Und wenn man das systemisch nur zu Ende denkt, dann ist das so eine fantastische, im Englischen sagt man Win-Win-Win-Solution im Grunde genommen.
Ein anderer Einwand, der neben diesem immer wieder kommt, ist natürlich, woher das Holz nehmen. Umweltschutzorganisationen wie der WWF warnen jetzt schon, der globale Holzverbrauch ist heute schon zu hoch. Österreichs Wälder sind auch seit kurzem keine Kohlenstoffsenken mehr, sondern bereits Kohlenstoffquellen, emittieren also mehr Kohlenstoff, als sie binden. Natürlich sind Borkenkäferbefall, Windwürfe, Waldbrände die Ursache. Das heißt, unseren Wäldern geht es schon nicht gut und jetzt wollen wir da noch das Holz rausnehmen für den Holzbau. Wie kann eine nachhaltige Holzwirtschaft in Kombination mit massivem Holzbau denn funktionieren?
Ja, das ist mehrfach falsch und zu kurz gedacht. Es gibt auch leider, ich glaube nicht bewusst, aber es hat sich so ergeben, eine unheilige Allianz zwischen Naturschützern und Betonindustrie. Also ist, glaube ich, von den Naturschützern nicht beabsichtigt, von der Betonindustrie wahrscheinlich schon. Es ist auf vielfache Weise zu kurz gedacht. Es ist zunächst mal so, dass durch den Klimawandel, der jetzt schon angestoßen ist und der uns auf jeden Fall über die 2-Grad-Linie hinaustragen wird, natürlich Wälder umgebaut werden müssen. Ja, natürlich leiden sie. Einerseits, wir werden also die Artenzusammensetzung in unseren Wäldern aktiv verändern müssen, damit diese Wälder auch gesund bleiben bei 2 Grad Erwärmung global, was übrigens für Österreich gerechnet mindestens 4 Grad sind. Also es ist wirklich signifikant. Und das Schadholz, das dann anfällt, ist genauso verwendbar für Infrastrukturen, auch für Bauen. Ich muss eben dafür neue Techniken entwickeln, neue Praktiken und so weiter. Aber bei diesem Umbau der Wälder wird zum Beispiel sehr viel Biomasse anfallen. Aber das Zweite ist Folgendes, und das verstehen viele nicht, die eben mit dem Klimasystem sich nicht befassen. Tendenziell werden wir auf diesem Planeten durch den Klimawandel sehr viel mehr Biomasse haben. Wir gehen quasi historisch zurück in die ins Carbon-Zeitalter, das war vor 300 Millionen Jahren, da sind unsere ganzen fossilen Brennstoffe entstanden. Ne? Vor 300 bis 200 Millionen Jahren vor dieser Zeit, also Kohle, Gas, Öl, das sind alles abgestorbene Wälder letztendlich. Weil damals war die Atmosphäre wärmer, kohlenstoffreicher und feuchter. Und da sind enorme Biomassen produziert worden. Und wenn dann ein Riesenschachtelhalm oder ein Baum umgefallen ist, dann halt meistens in eine Pfütze und unter Sauerstoffabschluss und indem das sedimentiert ist, durch Druck sind dann nach und nach Kohleflöze zum Beispiel entstanden. Das ist jetzt natürlich eine verkürzte Schilderung, aber so ist es im Grunde genommen geworden. Und was tun wir heute? Wir machen die Erde wärmer, dadurch wird der Wasserkreislauf angeregt, die Ozeane verdampfen mehr Wasser. Das heißt, wir werden mehr Niederschläge kriegen. Und zwar für jedes Grad Celsius Erderwärmung 7% stärkeren Wasserkreislauf. Und wir haben sehr viel mehr CO2 in der Atmosphäre, weil wir die alten versteinerten Wälder sozusagen jetzt wieder verbrennen. Das heißt, das ganze CO2, was vor 300, 200 Millionen Jahren gebunden wurde, wieder zurückgeben an die Atmosphäre. Das heißt, wir düngen im Grunde genommen die Biosphäre auf der Erde. Genau durch unser Tun regen wir die Kohlenstoff und damit die Waldbaupumpe an. Tendenziell, wenn wir proaktiv diese Möglichkeit nutzen, indem wir eine Forstwirtschaft betreiben zum Beispiel oder auch eine Landwirtschaft, die den neuen Klimabedingungen angepasst ist, können wir sehr viel mehr Biomasse ernten. Das heißt, das ist eine der großen Optionen, meiner Ansicht nach die einzige große positive Option, die uns unser Großexperiment, unbeabsichtigtes Großexperiment mit der Erdatmosphäre anbietet. Also wer sagt, es ist nicht genügend Biomasse da, der hat einfach nicht verstanden, wie das Erdsystem funktioniert.
Ein anderer Einwand, der auch sofort kommt, wenn man über den Holzbau spricht, ist der Brandschutz. Herr Zicke, ich habe mir bei der Vorbereitung wieder gedacht, auch gerade das Feuer in Los Angeles Anfang dieses Jahres war dann auch sowas, was sofort kam. Ja, da brennt es auch so massiv, weil es eben Bauten aus Holz sind. Wo stehen wir bei Brandschutz und Holzbau?
Wir stehen in Österreich in einer rechtlichen, regulatorischen Situation, die Brandschutz oder Sicherheitsaspekte sehr, sehr wichtig und sehr ernst nimmt. Vieles davon hat Vorteile. Und hohe Standards festlegt für Brandschutz. Diese hohen Standards müssen die verschiedenen Bauweisen in allen Geschossigkeiten erfüllen. Also eine sehr hohen Brandschutzanforderung muss auch der Holzbau erfüllen, auch wenn er übers Einfamilienhaus weit hinausgeht in 6, 7, 8 Geschosse. Das ist tatsächlich so, dass wir bis zu 6 Geschosse in Österreich relativ gut aktuell in Holz und mit anderen nachwachsenden Rohstoffen bauen können. Über 6 Geschossen ist es relativ schwierig, vor allem aufgrund von Brandschutzvorschriften, die in diesem Bereich dringend überarbeitet gehören. Und dazu muss man wissen, dass in Wien alles, was so neu gewidmet wird, zu über 90% mehr als 6 Geschosse hat. Das heißt, wenn Sie mir sagen, ja, aber bis 6 Geschosse ist doch eh gut, dann sage ich, dann werden wir in Wien weiter so bauen, wie wir jetzt bauen. Also wir brauchen Lösungen zwischen Praxis und Politik und Verwaltung, wie man auch in 8 Geschossen oder 10 Geschossen oder noch mehr gut mit nachwachsenden Rohstoffen bauen kann.
Und vielleicht kann ich es da gerade kurz, ja, weil das Wiener Luft ist 7 Geschosse, das HoHo in Wien ist ja auch so ein Vorzeigeprojekt. Wir haben eines der ersten großen Holzhochhäuser ja auch in der Stadt. Wie gelingt sowas dann doch, wenn es ab 6 Geschossen schwierig wird?
Im HoHo steckt auch relativ viel Beton noch drinnen, also es ist ein Holzhybridbau. Um diese Waldbaupumpe quasi anzuwerfen, braucht es weniger Zement und Beton im Holzbau, also keine Hybridbauten, sondern wirklich reine Holzbauten. Bei 7 Geschossen ist so, oft in Österreich sind wir in einem Graubereich, wo man mit einem Geschoss, das man dann doch noch mineralisch errichtet, die 6 Geschosse drüber dann quasi in aller Konsequenz mit nachwachsenden Rohstoffen bauen kann. Also Brandschutz und andere Schallschutzfragen und andere Fragen kriegt man im Holzbau mittlerweile gut in den Griff. Diese Branche hat extrem schnell in den letzten 20, 25 Jahren Know-how aufgebaut, auf allen Detaillösungsebenen, im Sinn der Vorfertigung, im Sinn der Baustandards, da ist da wahnsinnig viel Entwicklung passiert eigentlich in den letzten hauptsächlich 2, 3 Jahrzehnten. Das heißt, das sind alles Fragen, die vergleichsweise einfach zu lösen sind, würde ich mal sagen.
Und das würde ich gerne noch ergänzen, weil wir arbeiten natürlich enger mit technischen Hochschulen zusammen. Es ist tatsächlich so, dass man inzwischen durch Design, durch Material selbst, durch Komposition und so weiter im Grunde genommen genauso brandsicher bauen kann mit nachwachsenden Rohstoffen wie mit Stahlbeton, vielleicht sogar besser. Das Interessante ist, dass da halt wirklich Anachronismen im Spiel sind. Ich kann jetzt nur über die deutsche Situation reden. Wir hatten ein großes Symposium letztes Jahr in Berlin dazu. Und da hat dann der Oberbrandschutzgeneral aus Hamburg, die haben ja richtig militärische Titel, gemeint, naja, eigentlich stammt die Brandschutzverordnung in Deutschland von 1943. Die stammt noch aus der Zeit, wo man eben die Städte gegen Bomberangriffe schützen wollte. Ja. Das heißt, man hat Beton eingesetzt, um sich eben gegen die Bomberflotten der Alliierten zu schützen. Das darf aber, glaube ich, heute nicht mehr der Maßstab sein.
Eine Frage, die wir bisher umschifft haben, ist natürlich die Frage nach dem Preis. Was kostet es mehr, in Holzbauweise zu bauen?
Aktuell würde ich sagen, es ist ganz unterschiedlich, ob wir über den Westen Österreichs sprechen oder über den Osten Österreichs. Im Westen Österreich ist bis zu 4-5 Geschosse wahrscheinlich nahezu gleichpreisig, mineralisch zu bauen oder in Holzbauweise zu bauen. In Ostösterreich sprechen wir über 5-10% Mehrkosten im mehrgeschossigen Wohnbau. Im Einfamilienhausbereich ist wahrscheinlich, da kenne ich die Zahlen nicht so genau, aber da würde ich es sozusagen ähnlich einschätzen. Also wir sprechen im großen Volumen oft über 5-10% Mehrkosten aktuell. Achtung, auch eine Frage der Skalierung. Das ist auch sozusagen, dass es noch weniger ausführende Firmen gibt, noch weniger große ausführende Firmen. Und dadurch ist auch eine Frage eines Skalierungseffektes. Und natürlich muss man immer wieder betonen, dass die Umweltkosten externalisiert werden und keine relevante CO2-Bepreisung vorliegt, die diesen Ausgleich mehr als umdrehen würde, sage ich mal.
Und warum dieses West-Ost-Gefälle?
Meine These wäre, weil man in Ostösterreich relativ günstige Arbeitskräfte, ungelernte oder nur teilweise gelernte Arbeitskräfte aus dem Osten ganz stark auf die zurückgreifen. Das wäre so eine Vermutung. Und diese günstigen Arbeitskräfte für nicht so hochqualifizierte Arbeiten vielleicht da eingesetzt werden können als für Vorfertigung bei einem Holzbauer. Genau, da braucht es Fachpersonal für alle Arbeitsschritte.
Da sind wir vielleicht auch bei der Frage nach der Ausbildung. Also haben wir überhaupt das Personal, haben wir auch, ich weiß nicht, im Architekturbereich, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben in den letzten Jahren extrem viel gelernt. Wenn jetzt Architektinnen und Architekten frisch von der Universität kommen, lernen die das schon, was sie dann für unsere Waldbaupumpe auch brauchen?
Das verändert sich gerade sehr stark in meiner Wahrnehmung. Also zum einen durch Lehrgänge wie an der Fachhochschule am Campus in Wien, Green Building oder Ähnliches, also wirklich themenbezogene universitäre Ausbildungen, die ganz starke Schwerpunkte setzen, aber eben auch dadurch, dass Ökobilanzierung ein umgesetzt wird, auch in der Lehre seit 2 Jahren, seit 3 Jahren. Also in Österreich ist das wirklich ein ganz neues Phänomen, auch auf der TU Wien und auf anderen Universitäten, dass sozusagen sowohl was das tiefergehende Verständnis dieser Materialbedeutung für Treibhausgasemissionen als auch eben Holzbauexpertise oder mit anderen nachwachsenden Rohstoffen zu arbeiten. Also es ändert sich in meiner Wahrnehmung sehr schnell, sehr stark.
Ich würde gern zu den Kosten noch was sagen, weil Sie haken jetzt so all die Totschlagargumente ab, die kommen. Denen müssen wir uns natürlich ständig stellen, aber ich will vielleicht Folgendes in die Debatte werfen auch. Wenn wir wirklich reden, ich habe heute Morgen noch einen Videocall mit 2 wichtigen österreichischen Holzbaufirmen gehabt, wenn wir wirklich von Mehrkosten möglicherweise sprechen, von zwischen 2-10%, ja, das ist lächerlich im Vergleich zu der Wirkung, die wir erzielen wollen. Wie wir 1990 begonnen haben, über die erneuerbaren Energien ernsthaft zu reden, da war es eben so, dass photovoltaischer Strom, also Solarstrom, ungefähr 100-mal so teuer war wie Braunkohlestrom. Ja. Trotzdem haben wir uns auf den Weg gemacht. Inzwischen sind die Gestehungskosten in günstigen Gegenden unschlagbar billiger für Photovoltaiker. Dafür brauchte es einen exponentiellen technischen Fortschritt und eine entsprechende Skalierung. Wenn wir jetzt schon fast pari pari sind, ja, mit mineralischem Bau, und es ist eine Sache von 5 Jahren, von 10 Jahren, dass wir weit, selbst in den Gestehungskosten, drunter sind im organischen Bauen. Und das sind die ganzen CO2-Effekte noch gar nicht eingerechnet. Und übrigens auch nicht die ganzen Subventionen, die der Stahl bekommt, die der Beton bekommt, die die klassische Bauwirtschaft bekommt. Das heißt, wenn wir das rechnen, dann ist das ein Etikettenschwindel, den man entlarven muss.
Und dazu ziehe ich natürlich als Wissenschaftler deutlich einfacher, diese 2-10% als lächerlich zu bezeichnen. Also als Architekt, der dann wirklich einen Auftrag gegenübersetzt, muss ich mir trotzdem, dass noch immer ein Unterschied da ist, eingestehen. Und aus Klimaperspektive bin ich voll bei Ihnen. Aber natürlich sind diese, sagen wir mal, diese 2-10% in der Baupraxis oft trotzdem der Grund, warum Bauweisen auch nach jahrelangen Planungsprozessen dann wieder geändert werden.
Aber mit dem Argument hätten die erneuerbaren Energien natürlich auch nie ihren Siegeszug antreten können. Der entscheidende Faktor ist die öffentliche Förderung in diesem Fall. Ja? Der Siegeszug der Wind- und Solarenergie ist natürlich entstanden im Wesentlichen mit dem deutschen Einspeisegesetz in diesem Fall, was dann in China aufgegriffen wurde. Das heißt, wir bräuchten nicht nur einen fairen Wettbewerb, in dem Regularien eben so gestaltet werden, dass Holz nicht systematisch benachteiligt wird, sondern wir bräuchten auch eine öffentliche Förderung von organischer Architektur, ähnlich wie es bei den Erneuerbaren war. Und da bin ich absolut überzeugt, dass wir in 10, 20 Jahren eine ganz eindeutige Entscheidung zugunsten des nicht mineralischen Bauens haben. Dafür braucht es aber eine öffentliche Willensbildung, dafür braucht es politische Entscheidungen. Aber da will ich vielleicht noch einen Aspekt ins Spiel bringen. Wer sind die besten organischen Bauer sozusagen auf der Welt? Das sind im Wesentlichen alles Firmen, die entweder in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland sitzen, jedenfalls in Mitteleuropa. Das heißt, wir haben da einen globalen Wettbewerbsvorteil auch. Statt den zu verspielen, bis vielleicht dann auch China, Vietnam, wer auch immer, drauf kommt, dass das die Zukunftsbranche schlechthin ist, sollten wir das natürlich nutzen und weiter ausbauen in diesem Fall. Und da ist die Politik viel zu kurzfristig auch wieder und zu kurzsichtiger. Das heißt, natürlich braucht es am Schluss eine Entscheidung des öffentlichen Systems, sich auf die Seite der Klimarettung zu stellen, statt eben mit der mineralischen Wirtschaft die Klimazerstörung weiter voranzutreiben.
Herr Zicker, im Rahmen von Habitat 2030 engagieren Sie sich eben auch für die Bauwende. Das ist eine Vereinigung, da kommen Vertreterinnen von Architektur, Bauträgerschaft, Bauunternehmen, Medien, Verwaltung, Wissenschaft, aber auch zusammen. Sie haben jetzt gerade gemeint, die Politik macht zu wenig um die Bauwende oder müsste die Bauwende viel stärker fördern. Ist es ein Weg, dass man sagt, wir machen das jetzt seit bottom-up, und gibt es da international auch Vorbilder, wie wir das auch von unten an antreiben können, diese Baupumpe?
Ja, da muss ich vielleicht noch kurz auf den John Schellenhuber Bezug nehmen, nämlich ohne dass wir uns damals persönlich gekannt hätten, habe ich dem Herrn Schellenhuber einen großen Erfolg oder einen meiner größten beruflichen Erfolge, aber auch meine größte berufliche Krise zu verdanken.
Oh je.
Und zwar durch den Gewinn des New European Bauhaus Awards 2022. Also wir haben einen dieser vier Hauptpreise von der EU-Kommission gewonnen, den Sie initiiert oder mitinitiiert haben für eines unserer Projekte, Gleis 21.
Vielleicht erklärt man ganz kurz, also vor fünf Jahren wurde auf EU-Ebene im Rahmen des Green Deal wurde das neue europäische Bauhaus ins Leben gerufen, auf Idee oder Initiative von Professor Schellenhuber hin. Und es ist ein Programm, das nachhaltiges Bauen im Sinne des klassischen Bauhauses auch fördern will. Und da werden jedes Jahr wird ein Award ausgeschrieben, und eben Gleis 21 hat 2022 gewonnen in der Kategorie Regaining a Sense of Belonging, genau.
Jetzt will ich wissen, was für eine Krise ich ausgelöst habe.
Also nicht ganz direkt. Und das ist natürlich, wenn man bei so einem Preis von der EU-Kommission, bei dem tausende Projekte europaweit einreichen, einen dieser vier Hauptpreise gewinnt, mit so einer Gala in Brüssel und EU-Kommissarin und so, dann ist das natürlich eine unglaubliche Freude im ersten Moment. Zwei Tage später habe ich mir dann gedacht, Moment, ich habe irgendwie an diesem Green Deal und das New European Bauhaus als wirklich so die größte Vision oder eine der größten Visionen, die ich mir vorstellen kann, wirklich geglaubt. Und wenn eines unserer Projekte jetzt da ganz hinaufgestellt wird auf dieses oberste Treppchen und das quasi veranschaulichen soll, wo die Reise hingehen soll, dann ist das Problem größer, als ich geglaubt habe. Weil dieses Haus ist nicht netto null errichtet. Ja, das ist ein konstruktiver Holzbau, und das hat natürlich, also wir haben viele Baugruppenprojekte geplant, das ist partizipativ geplant worden und hat Geflüchtete integriert und hat einen Veranstaltungsraum mit einem Kulturprogramm im Erdgeschoss. Also viele Dinge, ja, also dieses Beautiful, Sustainable Together, also diese drei Schlagworte des New European Bauhaus, da würde ich sagen, beautiful, sollen andere entscheiden, aber von mir aus gern, ja. Also ich finde auch, dass das Haus ganz schön geworden ist. Together, also viel mehr together als dieses Projekt zu entwickeln, geht nicht und es auch zu leben, als diese Gemeinschaft dort es tut, bin ich auch dabei. Bei Sustainable bin ich, also wenn man das ökologisch, die ökologische Nachhaltigkeit des Gebäudes sieht, dann sehe ich das irgendwie nicht mehr state of the art, weil wir haben ungefähr nur die Hälfte der Emissionen in Herstellung in der Richtung eingespart, also bei Weitem nicht genug auf diesem Weg zu einer Waldbaupumpe. Das Haus ist mit Mineralwolle gedämmt, mit Gipskarton, das erfährt ein Deponierungsverbot. Es ist mit Holzbeton-Verbunddecken errichtet, die nicht trennbar sind, wenn es wieder rückbauen wollen würde eines Tages. Mhm. Und es ist mit Fernwärme beheizt, wo wir in Wien noch immer über 60% Gasanteil direkt und indirekt haben. Nein, das ist für mich nicht mehr das, was ich unter heutiger Sustainability verstehen möchte.
Also Sie haben einen Leuchtturm errichtet, der aus Ihrer Sicht kein Leuchtturm ist.
Ja, ich mag dieses Gebäude unglaublich gern, aber es ist eigentlich im Sinne, worüber wir da gerade sprechen, kein ausreichender Leuchtturm mehr. Und durch diese Krise ist aber dann eigentlich dieses Verständnis gewachsen, dass es natürlich auch diese Leuchtturmprojekte braucht, aber dass das viel zu wenig ist, in einzelnen Projekten zu denken, auch wenn sie noch so engagiert sind, sozial und ökologisch, sondern dass es einen wirklich umgreifenden oder allumfassenden systemischen Wandel braucht und dass es diese Transformation, vor der wir da stehen, eben auch nicht nur eine Frage von einer Technologie ist, ich glaube, da tauchen wir jetzt eh tief ein, sondern eben auch von Kultur und Bewusstsein. Und aus dem heraus sind diese Methoden der Zukunftswerkstätten entstanden und diese Initiative Habitat 2030. Mhm. Und da geht es darum, dieses Othering, könnte man sagen, aufzulösen. Also, dass wir aufhören müssen, irgendjemand anderem die Schuld in die Schuhe zu schieben und die Ausreden bei anderen zu suchen. Also, dass nicht die Architektenschaft sagen kann, aber solange die Bauträger das nicht beauftragen, wir würden es eh machen, aber leider nein. Und die Bauträger sagen, ja, aber die Bauindustrie, die sind ja nicht ausreichend am Weg mit uns. Und die sagen wieder, ja, die Regulatorik und die Verwaltung und Politik tun auch nicht genug. Und aus dem heraus ist diese Initiative entstanden und bringt eben engagierte Menschen aus all diesen Bereichen zusammen. Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Bauproduktion, gewerbliche Bauträger, gemeinnützige Bauträger, Planende, auch Journalismus und Vermittlung. Und quasi bringt diese Menschen zusammen, um ganz tief diese, wir sagen immer, radikale Transformation hin zu einer Klimaneutralität in der Baubranche bis 2030. Das ist übermorgen, umzusetzen. Und das Interessante ist bei 2030, vielleicht noch kurz Anekdote, ist natürlich auch wahnwitzig, sowas überhaupt als These in den Raum zu stellen. Und viele Menschen lächeln da, wenn man 2030 und Klimaneutralität und Baubranche in einem Satz in den Mund nimmt. Und bei den Menschen, die es wirklich begriffen haben, löst genau diese Zuspitzung unglaubliche Energie aus, weil sie eben nicht Zeit hat.
Herr Schell, nun, weil Sie erstmals diese Holzbaupumpe so ein bisschen in den öffentlichen Diskurs gebracht haben, hatte ich schon das Gefühl, es wird ein bisschen eher belächelt. Das ist, glaube ich, anfangs nicht so ernst genommen worden. Liegt es auch daran, dass Holz zu wenig Lobbyistinnen und Lobbyisten hat, dass es schlechte Werbeslogans hat? Ich habe mir ein bisschen die Werbeslogans vom Beton angeschaut und es ist halt dieses Werte für Generationen, also diese Dauerhaftigkeit, auch dieses natürlich Beton, wie es jetzt auch seit neuestem heißt. Oder auch wenn man zum Bahnhof fährt, da gibt es auch diese Plakate, dass es nicht ohne Beton geht, weil auf welchen Brücken sollte denn der Zug fahren? Also es wird da schon auch massiv eine Imagekampagne betrieben, dass der Beton bleiben muss. Jetzt sagt gleichzeitig der Herr Zirke eigentlich, dass Ihre Vision dieser Holzbaupumpe die einzige glaubhafte Klimavision ist, die wir haben. Hat Ihre Vision irgendwie noch so ein, oder das Holz so ein Imageproblem?
Ja, eigentlich nicht, aber zunächst mal ist klar, es ist ein Kampf David gegen Goliath. Wenn ich die Wahl habe, ob ich Goliath sein will oder David, ist die Wahl klar, nicht? Sie wissen ja, wie Goliath geendet hat. Und natürlich, in jeder Hinsicht ist der konventionelle Bau politisch, ökonomisch, selbst wissenschaftlich in der Ausbildung natürlich im Vorteil, das ist ganz klar. Das war aber nicht immer so natürlich, sondern wir haben eben ab dem Jahr 1000 in Europa natürlich ganze Städte, wunderschön übrigens und nachhaltig im aus Holz und Lehm und Stroh und Hanf gebaut. Und das Image ist eher umgekehrt. Wenn wir jetzt darüber reden, was Markus Zilke getan hat, wenn er über Gipskartons redet, ja, und Mineralwolle und was weiß ich nicht alles. Ich glaube nicht, dass das bei Ihnen irgendwelche positiven Emotionen auslöst. Ja. Aber wenn wir jetzt von duftendem Tannenholz reden, ne, und schilfgedeckten Häusern und was weiß ich nicht alles, und Lehm, ja, Architektur, da haben wir alle positive Emotionen natürlich. Natürlich, es ist das, was uns mit der Natur verbindet. Das heißt, wenn wir über Schönheit, Emotionalität und so weiter reden, ist das organische Bauen unendlich im Vorteil. Ne? Und ich kann mich erinnern, wir arbeiten also eng mit der University of Yale in den USA zusammen, mit der Architekturfakultät. Die haben eine Umfrage gemacht unter Schülern und Jugendlichen, die zum Beispiel Kindergärten, Schulen aus Holz errichtet, ob sie sich da wohlfühlen. Und die Antwort ist ja. Dann wurden sie so gefragt auf Englisch, why do you like it? Und die Antwort war, because it smells so good. Ja, es ist ein riesiger Unterschied. Haben wir jemals begeistert den Duft von Stahlbeton eingezogen? Ich glaube nicht. Ja, wir wissen, es ist schmutzig, es ist hässlich, es stinkt, ja, es ist giftig. Und trotzdem denken wir, das ist die Moderne und deswegen müssen wir es gut finden. Nein, die Moderne kann gerne grün und bunt und weich und angenehm sein und sogar gut duften. Ne? Aber jetzt gebe ich Ihnen noch ein weiteres Beispiel. Die größten Probleme, die wir haben mit diesem Narrativ der organischen Architektur, haben wir in Lateinamerika. Oh, und ich habe erst das gar nicht verstanden und so. Ja, warum ist das so? Warum ist es so? Weil die Eroberer aus Spanien und Portugal, die Conquistadores, haben den Ziegelbau eingeführt. Das war die Herrschaftsarchitektur. Was die Indios gebaut haben, die Indigenen, war die unterlegene Architektur. Die Besiegten haben so gebaut. Ja? Und deswegen gilt es heute noch als die Architektur der Armen, der Besiegten, der Wertlosen sozusagen. Und die Herrschaftsarchitektur ist eben gebrannte Ziegel und so weiter. Und das heißt, wir müssen sogar uns mit dem langen Schatten des Kolonialismus auseinandersetzen. Und dasselbe gilt für Afrika. Shigeru Ban, weltberühmter Architekt, Pritzker-Preisträger, hat mir erzählt, dass er so in, wie die europäischen Kolonialmächte eben Afrika unterworfen haben, dass er da einen Feldzug gegen Bambus geführt hat und versucht hat, also Eichen und so weiter dort in tropischen Klimata anzupflanzen, was natürlich nicht funktioniert hat, weil der Bambus war sozusagen der Baustoff der Primitiven, ne? Der Zurückgebliebenen, der Unterworfenen. Ne? Insofern haben wir eine völlig verkehrte Welt, das, was natürlich ist, das regional angeboten wird, was sich im Kreislauf führen kann, wofür es eine Jahrtausend Jahre alte Tradition der Nutzung gibt, das wird als rückständig, ja, unterlegen angesehen. Dabei ist es genau umgekehrt. Ja. In der Zukunft werden wir genau übrigens auch wieder lernen müssen von Baukulturen aus dem globalen Süden. Das heißt, selbst wenn es um die Waldbaupumpe geht, müssen wir ein großes Dekolonisierungsprojekt durchführen.
Ich sage an dieser Stelle jetzt danke, herzlichen Dank an Sie beide, Professor Schellenhuber, Herr Zilke, dass Sie sich Zeit genommen haben, auch für Ihre Offenheit. Ihnen, liebes Publikum, danke fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren. Holz kann Duft und Schönheit in unsere Städte bringen. Ob wir aber die Holzbaupumpe anwerfen, wird an den politischen Rahmenbedingungen liegen, aber auch an den Architektinnen und Architekten, die dann diese Praxis auch in unsere Städte bringen und leben müssen. An dieser Stelle herzlichen Dank, einen schönen Abend und alles Gute.
Nachhaltig bauen. Der Rohstoff Holz. Sie hörten den Mitschnitt einer Diskussion, aufgenommen im Wiener Ringturm am 18. September 2025. Unter der Leitung von Juliane Nagiller diskutierten der Klimaforscher und Generaldirektor des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse, Hans-Joachim Schellnhuber, und der Architekt Markus Zilker. Redaktion Matthias Heiden.